Kapitel des Lukas-Evangeliums. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du? Fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Jesus Christus, du sprichst heute noch zu uns durch dein Wort. Komm mit deinem Heiligen Geist und lass, was wir hören und verstehen aus deinem Wort in unserem Herzen, auf fruchtbaren Boden fallen, dass wir lernen und dass es unser Leben verändert und um uns herum Kreise zieht. Amen. Das hätte mal wieder so eine überflüssige theologische Diskussion werden können. Jesus und die Gesetzeslehrer, so kennt man es ja aus den Geschichten des Evangeliums. Man setzt sich auseinander, da gibt es allerlei Fangfragen. Immer wieder wird gesucht nach irgendetwas, einem Fehler, den man diesen Jesus anhängen könnte. So hätte das laufen können an diesem Tag. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen, fragt der Mann, der eigentlich ganz genau weiß, was die Antwort auf diese Frage ist. Und wenn man den weiteren Verlauf der Geschichte beobachtet, dann stellt man auch schnell fest, dass sich beide Seiten über die grundsätzlichen Dinge eigentlich einig sind. Jesus fragt zurück nach dem Gesetz, das der andere auswendig zitieren kann, und er landet bei der Stelle, die das Gesetz mehr oder weniger zusammenfasst, in diesem Doppelgebot der Liebe zu Gott und der Liebe zu den Mitmenschen. Und da können sie sich relativ schnell drauf einigen, dass dieses Doppelgebot stellvertretend für alles andere stehen kann, was man braucht, um dieses ewige Leben zu bekommen. Eigentlich gibt es also gar keinen Grund, weiter zu diskutieren. Aber wie so oft, wenn es dann ganz praktisch wird, wenn es um Liebe zu den Mitmenschen geht, da regt sich dann auch das schlechte Gewissen. Und der Gesprächspartner Jesu rutscht in automatisch in so eine Verteidigungshaltung hinein. Wahrscheinlich hat allein das Zitieren dieses Gebots ihn schon erinnert an alles, was er nicht tut, wo er da zu kurz kommt, wo er noch mehr tun könnte. Und außerdem bietet sich die Gelegenheit natürlich wieder an, Jesus eine Falle zu stellen. Wer ist denn mein Mitmensch? Und das ist natürlich eine gemeine Frage, denn egal, wen wir da jetzt aufsuchen und auf welches Problem in dieser Welt wir jetzt eingehen und sagen, das braucht doch die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes und den Einsatz der Menschen, da kann man dann immer 10, 20, 1000 andere Probleme zitieren, die genauso wichtig wären und um die es genauso gehen muss und sagt, ja, aber warum nimmst du jetzt das und warum nicht das andere? Da kann man natürlich vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Da kann man diesen Jesus so richtig dran bekommen. Vielleicht Denn wie so oft antwortet dieser Jesus so ganz anders als erwartet und erzählt zunächst einmal eine Geschichte. Das macht er ja ganz gern. Erzählt Geschichten aus dem Alltag der Menschen, nimmt Dinge, die sie kennen aus ihrer Alltagswelt und nimmt sie da mit hinein, sagt, denkt ihr einen Mann, der diese Straße hinuntergeht, eine wohlbekannte Straße in Israel. Denkt ihr die Räuber, die kommen? Denkt ihr den Priester und den Levit, bekannte Figuren? Denkt ihr etwas, was du kennst aus deinem Leben, und lass uns darüber nachdenken. Und dann nimmt die Menschen mit hinein in diese Geschichte. Und am Ende der Geschichte, da stellt Jesus eine Frage. Der hat die ursprüngliche Frage noch gar nicht beantwortet. Da stellt er eine Frage und fragt, wer von den Dreien hat jetzt an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Und dann nimmt auch mich hinein mit in diese Geschichte. Mitten hinein in die Lebenswelt, die mir vielleicht ein Stück weit fremd ist, wo ich nicht reindenken muss, aber die auch mich vor diese Frage stellt. Wer hat denn jetzt als Mitmensch gehandelt, aber vielmehr noch vor die Frage stellt, wenn ich Teil dieser Geschichte wäre, wenn ich mich so tief reindenke, dass ich da mittendrin bin und teilnehme an dieser Geschichte, wer wäre denn ich in dieser Geschichte? Welche Rolle würde ich denn spielen? Und da lohnt sich natürlich dann, diese Person und diese Geschichte nochmal näher anzuschauen und zu sehen, wen es denn da alles gibt. Da gibt es als erstes diesen Mann, der den Räubern zum Opfer gefallen ist. Das wäre wahrscheinlich die Stelle, wo unsere modernen Massenmedien den Schwerpunkt legen würden. Da würde man jetzt seinen ganzen Hintergrund erzählen, wer das eigentlich ist und was er gemacht hat an diesem Tag auf dieser Straße. Und was der vorhatte und wo der hin wollte und was er dabei hatte und was ihm geraubt wurde und alles. Und es ist sehr auffällig, vielleicht zumindest aus einer heutigen Perspektive, dass Jesus alles nicht tut. Der Mann ist einfach da. Der ist in Not, der wurde überfallen. Es ist Opfer, über das wir weiter gar nichts wissen, aber es ist offensichtlich, dass er derjenige ist, der Hilfe braucht. Das wird von niemand bezweifelt. Auch der Gesprächspartner Jesu, der hinterher nochmal mit ihm ins Gespräch kommt, das stellt es zu keiner Zeit in Frage. Die Ausgangsfrage, wer ist mein Mitmensch, die liegt in dieser Geschichte so dermaßen auf der Hand, dass man darüber nicht diskutieren muss. Die Antwort ist einfach jedem bekannt. Man muss nur die Augen aufmachen, dann sieht man, wer dieser Mitmensch sein könnte in der Geschichte. Auch keiner der Zuhörer scheint sich dann im Reindenken in diese Geschichte in irgendeiner Art und Weise mit diesem Opfer zu identifizieren, zu sagen, das ist mein Platz in der Geschichte, das bin doch ich, dieses Opfer, und ich warte so lange schon auf Hilfe und keiner hilft mir. Nein, es ist klar, dass man sich selber an ganz anderer Stelle wiederfinden muss. Ich bin doch nicht das Opfer. Wobei es vielleicht zu schnell wäre, da jetzt einfach so drüber wegzugehen und zu sagen, naja, alles klar. Ich frage mich, wie oft ich doch dann, wenn ich versuche jetzt diese Geschichte mit hineinzunehmen in meinen Alltag, wie oft ich mich dann doch vielleicht ganz unwillkürlich in diese Opferrolle reindenke. Und mehr als ich bin doch eigentlich der, den schlecht geht. Ich habe doch erstmal Bedürfnisse, die befriedigt werden wollen. Ich habe doch auch Nöte. Ich habe doch auch Dinge, die ich mir wünsche und mir erträume. Die Flüchtlingsfrage wurde heute Morgen schon im Gebet angesprochen. Die bietet sich natürlich jetzt gerade an als Beispiel, und ich werde wahrscheinlich immer wieder darauf zurückkommen, was nicht heißen soll, dass es ein andere Anliegen auf dieser Welt gibt, wo es genauso Nöte gibt, auf die man diese Geschichte anwenden kann. Aber es ist eben auch gerade offensichtlich. Und wenn wir dann die Not der Menschen, die hier unterwegs sind, beantworten mit der Tatsache, dass es doch auch in Deutschland Arme gibt und dass es auch hier bei uns Menschen gibt, denen es schlecht gibt, und das versuchen, irgendwie jetzt da draußen Ausflucht zu konstruieren, warum wir diesen Menschen nicht helfen können, dann reden wir uns selber in so eine Opferrolle hinein. Dann tun wir so, als wären wir der Verletzte, und tun das aus einer Perspektive, die zu den reichsten Menschen dieser Welt gehören. Wir sind einem der reichsten Länder dieser Welt. Jeder von uns hier heute Morgen hier, egal wie viel du verdienst und egal wie deine gesellschaftliche Stellung und deine finanzielle Situation sind, jeder von uns gehört zu den oberen 1% dieser Welt. Uns geht's gut. Wir sind nicht die Opfer. Und es ist wichtig, das einfach nochmal festzuhalten an dieser Stelle. Barmherzigkeit fängt damit an, dass ich selber rauskomme aus dieser Opferrolle. Und wer meinen Predigtzettel hat und das mitschreiben will, das wäre dann der erste Satz: raus aus der Opferrolle. Ich bin ja dieser Mann. Aber der ist da. Und es ist doch offensichtlich, wer dieser Mann ist. Wer hier Hilfe braucht. Wenn ich dann die Geschichte weiterschaue und mir überlege, welche Rolle habe ich denn dann, dann ist natürlich klar, weil wir kennen die Geschichte ja auch seit langem, dann ist ja klar, wo ich hin will. Ist ja klar, in welcher Rolle ich mich gern sehen möchte am Ende der Geschichte. Denn es gibt ja nur einen Helden und die Rolle, die hätte ich natürlich gerne für mich. Aber da kommen zunächst mal dieser Priester und dieser Levit. Menschen mit einer guten Stellung in ihrer Gesellschaft, Vorbilder, Menschen, wo es erstrebenswert ist, ihnen nachzuahmen, Menschen, von denen man durchaus was erwarten kann, und sie spielen keine gute Rolle in dieser Geschichte. Sie gehen vorbei, sie lassen die offensichtliche Not so einfach an der Seite liegen. Und wieder gibt Jesus gar keine große Erklärung, warum die das eigentlich tun. Er sagt nichts über ihre Beweggründe. Da können wir nur spekulieren. Das ist so bei guten Geschichten. Die lassen immer auch ein Stück weit Raum für die eigene Vorstellungskraft. Warum gehen denn die vorbei? Hat das was mit religiöser Reinheit zu tun? Dass sie verunreinigt würden durch das Berühren von so einem verletzten Mensch? Das heißt, Heiligkeit wäre in dem Fall wichtiger als Barmherzigkeit gegenüber der Not ist. Oder vielleicht sind sie einfach, das wäre ja naheliegend bei ihrem Beruf, vielleicht sind sie einfach so wie die berühmten Blues Brothers unterwegs im Namen des Herrn. Ja? Wichtige Aufgaben, und zwar nicht nur privat, sondern für Gott selber. Da kann man nicht einfach plötzlich abbrechen und was anderes tun und meinen, das alles sei völlig unwichtig. Das sind Menschen, die wissen sich gerufen von Gott, die sind getrieben von diesem Gott. Vielleicht haben sie einfach was Wichtigeres zu tun. Aber kann es wirklich was Wichtigeres geben für Gott, als das Wichtigste seiner Gebote zu erfüllen? Vielleicht haben sie auch einfach schon viel getan. Vielleicht war der Tag schon lang und sie haben schon viel Gutes getan an diesem Tag. Und jetzt sind sie, Jesus sagt uns ja, in welche Richtung die unterwegs sind auf dem Weg. Vielleicht sind die einfach auf dem Nachhauseweg. Müde und ausgebrannt. Die haben schon so viel Gutes getan an diesem Tag. Jetzt ist mal ein anderer dran. Jetzt brauche ich einfach auch mal ein Stück wieder auftanken und Erholung, meine eigenen Batterien wieder aufladen. Ich kann ja nicht ständig nur am Rotieren sein. Oder vielleicht ist es auch einfach ein viel zu schöner Tag, um sich mit so trübseligen Gedanken über Nöte und Verletzte das Ganze zu verderben. Ich weiß es nicht. Jesus lässt das offen. Aber egal wie viele Gründe ich durchspiele in meinem Kopf, es bleiben immer Ausreden. Es bleibt die Tatsache, dass jeder dieser Gründe irgendeinen Wert oder ein Anliegen nimmt und es vor Gottes wichtigstes Gebot stellt. Und er sagt, das, was mich treibt, was mich motiviert, ist wichtiger als das, was hier so offensichtlich die Not ist. Da werden eigene Prioritäten gesetzt. Ich habe in den letzten Wochen recht viel hineinbegeben in Diskussionen, wo es gerade um die Flüchtlingswelle ging. Und es hat mich zum Teil schon schockiert, von Christen, von Brüdern und Schwestern zu hören, für die plötzlich Anliegen wie die Sicherung unseres deutschen Wohlstands, wie Finanzierungsfragen, wie Bedenken um unsere Sicherheit plötzlich viel höher standen und größere Priorität hatten als die Barmherzigkeit, die Gott uns gebietet. Das sind keine unwichtigen Fragen. Aber wir sollten Gott die Prioritäten setzen lassen. Jesus ruft uns nicht zur Wohlstandssicherung. Jesus ruft uns nicht, um Finanzierungskonzepte zu machen. Jesus ruft uns, unsere Mitmenschen zu lieben. Das, sagt er selbst, ist das wichtigste Gebot. Und da bleibt dann nur eine Schlussfolgerung. Barmherzigkeit fängt damit an, dass Schluss ist mit den Ausreden. Schluss mit allen möglichen vorgeschobenen Gründen, die ich für groß und wichtig halte und vorbringe, um mich nicht an die eigentliche Aufgabe zu wagen. Die Not ist offensichtlich. Und dann gibt es da diesen Held in dieser Geschichte. Da bleibt der Samariter. Und man muss ja fragen, was macht der eigentlich, das so großartig ist, dass wir Jahrhunderte später noch über ihn reden, dass der Barmherzige ist, der Samariter ein Begriff ist, den jeder kennt. Was macht der eigentlich so toll und so richtig? Eigentlich macht er ja gar nicht viel. Aber Stellen hat sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse, und auch da könnte man wieder spekulieren, was das alles sein könnte, und uns lang und breit darüber unterhalten, wer die Samariter waren und wie die standen in der Gesellschaft und wie sie selbst verachtet und am Rand der Gesellschaft waren. Aber er stellt sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse nicht in den Vordergrund, sondern er sieht diesen Mann. Er hat keine Ausreden parat. Nichts, was ihm wichtiger und größer ist, wo er sagt, das muss ich jetzt erst tun und das andere, das kommt dann vielleicht, wenn ich fertig bin. Alles, was dieser Mann tut, ist, er sieht, was ganz offensichtlich gebraucht wird. Und er tut es. So einfach ist es. Er erfüllt den Auftrag Gottes. Und solche Leute sucht Gott. Das ist die Antwort Jesu an den Schriftgelehrten, der mit ihm diskutiert am Ende. Du weißt doch alles. Es ist alles offensichtlich. Wir brauchen inhaltlich nicht diskutieren. Es gibt keine großen Fragen zu klären. Und je mehr der selber sich reindenkt in die Geschichte, die Jesus ihm erzählt, desto lächerlicher erscheint seine ursprüngliche Frage, wer ist denn mein Mitmensch? Weil es auf der Hand liegt. Und dann bleibt eines am Ende stehen, was Jesus sagt. Und ich glaube, dass er das zu uns heute genauso sagt. Er sagt, dann tu es genauso. Dann mach's wie dieser Samariter. Dann sieh die offensichtliche Not und handle getrieben von der Liebe Gottes. Komm raus aus dieser Opferrolle, vergiss die Ausreden und geh ran an die Aufgabe. Ich habe einen Titel gesucht für diese Predigt und mir fiel unwillkürlich ein Werbespruch einer bekannten Turnschuhmarke ein, der heißt Just Do It. Denn genau das ist es, was Jesus hier sagt. Mach's doch einfach. Fang doch an, pack's doch an. Du weißt doch alles, was nötig ist. Also, ran an die Aufgabe. Barmherzige Samariter kann es auch heute geben. Solche Menschen sucht Gott. Möge er uns dabei helfen. Jesus Christus, wir bitten um deine Hilfe. Wir bitten nicht, dass du uns die Augen öffnest. Denn eigentlich sehen wir bereits genug. Wir bitten, dass du uns löst aus dieser Rolle, in der wir uns sehr oft selber reingeschrieben haben. Wir bitten, dass du uns löst von unserer Bindung an unsere eigenen Bedürfnisse. Wir bitten, dass du uns löst von unseren Ausreden, die wir uns so schön zurechtgelegt haben. Und wir bitten, dass du uns neu beschenkst mit deiner Kraft und deiner Liebe, damit wir einfach umsetzen.